Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus und wir gehen heute der Frage nach, wer hat denn jetzt alles Lack gesoffen? War es der VAR, wie Steffen Baumgart schimpfte? Waren es die selbsternannten Bayern-Verfolger, die kaum, dass die Münchner mal stolpern, selbst wieder ausrutschen? Oder waren es doch die Wolfsburger, die nach nur 4 Monaten wieder einmal sich eingestehen müssen, ja, dass sie auch den nächsten Umbruchversuch wieder kolossal verpatzt haben? Wir sprechen über diese Themenfelder mit unserem Kollegen Tobi Fischbeck von The Zone. Hallo Tobi.
Grüße dich.
Tobi, wir wissen ja, du bist 1860-Fan, ich erspare dir jetzt das 0-4 in Regensburg auch noch zu thematisieren, aber wie froh bist du, dass die dritte Liga wohl auch in absehbarer Zeit keinen VAR kriegen wird?
Also ich habe, nachdem ich da tatsächlich leid geplagt bin, ja, eine ganz einfache Meinung, der VAR macht vieles gerechter, auch wenn das nicht jeder so sehen mag. Klar kann man über gewisse Prozesse, Entscheidungen, Streiten. Das war vorher übrigens schon so. Ja, also am Anfang, als der VAR eingeführt wurde, da hat man mal gesagt, ja, aber das ist ja genau der Punkt, der dann fehlt am Stammtisch, dann kann nicht mehr diskutiert werden, dann gibt es keine strittigen Entscheidungen mehr. Doch, die gibt es eben immer noch. Das ist auch gut so, das ist auch wunderbar. Dass auch Emotionen da reinkommen, ist auch gut. Aber ich bin der festen Meinung, dass mit dem VAR vieles gerechter geworden ist, auch wenn das viele nicht gerne hören. Und ich sehe es in Teilen anders. Klar war das in diesem Falle sehr knapp mit der Abseitsentscheidung. Keine Frage. Aber ich glaube, Joshua Kimmich hat es auch ganz gut gesagt. Das ist schwarz oder weiß. Es ist ganz klar formuliert. Und ich glaube nicht, dass es 1 Millimeter war. Ich glaube auch nicht, dass es 5 Millimeter waren. Ich glaube schon, dass es 1-2 Zentimeter waren. Können wir uns auch drüber streiten. Aber am Ende des Tages ist es eine richtige Entscheidung. Und da muss jeder damit leben, ob man jetzt da so viel Emotionalität reinbringen muss, um irgendjemanden zu unterstellen, Lack gesoffen zu haben. Das fand ich ein bisschen drüber, um ehrlich zu sein. Er kann sagen, er findet das scheiße. Er kann sagen, er ist gegen den VAR, überhaupt keine Frage. Aber am Ende des Tages machen die auch nur ihre Arbeit und das nach bestem Wissen und Gewissen. Und da dann so viel Schärfe reinzubringen, ja, fand ich schwierig.
Ich war mal im Kölner Keller und habe mir das angeguckt und habe dann auch selber mal mit anderen Journalisten und Podcaster-Kollegen versuchen müssen, diese Szenen dann auseinanderzunehmen. Bei uns hat es ewig gedauert. Ich kann seitdem auch verstehen, dass die Entscheidungsfindung oftmals dann auch tatsächlich sich etwas zieht. Das ist ja auch einer der Kritikpunkte. Aber was natürlich trotzdem noch ein Punkt ist, den man vielleicht auch gegen den VAR ins Feld führen kann, ist, dass das alles so kleinteilig ist, dass aber auch wirklich gesucht wird, bis man eben den letzten Millimeter dann auch noch rausgefunden hat, der dann vielleicht eben doch abseits oder nicht abseits entscheidet. Ist man nicht dann irgendwo auch viel zu kleinteilig?
Ich bin mir aber auch sicher, dass es in 3, 4, 5 Jahren auch mehr technische Möglichkeiten geben wird, um das schneller zu machen, um da jetzt dem VAR irgendwie zu ersparen, dann nochmal irgendeine Linie zu ziehen. Ich bin mir sicher, zum Beispiel auch mit KI, ja, dass da sehr viel möglich sein wird, dass es dann auch schneller gehen wird. Also ich glaube, dass wir in 5 Jahren nicht mehr drüber reden, dass eine Abseitsentscheidung irgendwie 5 Minuten dauert, bis das dann herausgefunden ist. Glaube ich. Weiß ich nicht, aber
die Halbautomatik hat es ja schon wieder ein bisschen beschleunigt, das auf jeden Fall. Aber es bleiben eben die Kritikpunkte. Du hast gesagt, man hat befürchtet 2017, 18, als es eingeführt wurde, dass es nichts mehr zu diskutieren gibt. Wir diskutieren jetzt natürlich über andere Felder. Welche Diskussion war denn schöner? Welche war denn mehr im Sinne des Fußballs aus deiner Sicht? Oder sagst du, da gibt es keine Unterschiede?
Ja, man sagt schnell mal, früher war alles besser. Ich glaube, das ist nicht immer richtig, aber im Endeffekt ist es genau das Gleiche. Ja, also ob jetzt früher über den Schiedsrichter geschimpft wurde oder jetzt explizit über den VAR, das ist ein sehr undankbarer Job übrigens, mittlerweile geworden. Ja, also das glaube ich ist egal. Aber wie gesagt, ich sehe es in der dritten Liga. Ich habe neulich, ich glaube, Didi Hamann hat es gesagt, das ist so schön, wenn man dritte Liga guckt, weil das noch der natürliche, der ursprüngliche Fußball ist. Also am Ende des Tages geht es in der Liga auch um eine Menge Geld, nicht so viel wie in der zweiten Liga und in der Bundesliga. Und wenn ich halt sehe, was da teilweise entschieden wird, auch übrigens durch erfahrene Schiedsrichter, die dann von oben runterkommen und dann irgendwie ja nicht mehr das gewohnt sind, wie sie es früher mal gemacht haben und dann noch fehleranfälliger pfeifen. Also das ist echt schwierig. Ich finde das wirklich sehr, sehr schwierig teilweise in der dritten Liga, was es da an Fehlentscheidungen gibt. Man kann sich das immer in der Tabelle anschauen, wer da benachteiligt wird. Also das ist schon, ich finde es sehr schwierig. Und ich finde auch, dass man, wenn man das jetzt zum Ende bringt, ich finde schon, dass man in der dritten Liga zum Beispiel dann auch so eine Light-Variante einführen kann. Ja, also dass man da nicht unbedingt den Kölner Keller braucht, sondern dass man dann einfach sagt, okay, dann setze ich vielleicht noch jemanden auf dem Ü-Wagen, der muss nicht in Köln sitzen, der kann auf dem Ü-Wagen sitzen, es gibt nicht so viele Kameras, ja, das ist richtig und im Zweifel, wenn man es nicht entscheiden kann, dann muss man sich aufs Urteil vom Schiedsrichter verlassen, aber ich glaube, dass man das auch gerechter lösen könnte in der dritten Liga zum Beispiel.
FAS heißt dieses System, glaube ich, wird in Italien in der Serie C zumindest eingesetzt, also ist tatsächlich ein Check auf dem Live-Bild und da ja alles produziert wird für die Kollegen von Magenta, ist das ja auch dann eigentlich ja, kein großes Hexenwerk, dann da auch nochmal drauf zu gucken und diese Sachen dann eben auch zu nutzen. Ja, nach der zweiten Pokalrunde, wo es ja dann auch noch kein VAR gab, da wurde dann ja auch immer gesagt, kein VAR ist auch keine Lösung, der Fußball braucht den Videobeweis. Lukas, ja, quasi.
Was haben sie denn in Köln geschimpft? Ne?
Ja, eben, wollte gerade sagen. Ja. Und jetzt sieht Lukas Kwasniok anderthalb Wochen später das komplett anders. Ich hasse den VAR, Eugen Polanski gibt ihm recht. Gut, kann ich jetzt auch verstehen, nach dem Derby Gladbach gegen Köln mit den 3 Elfmeter-Entscheidungen. Ja, Dennis Aitekin, der Schiedsrichter, hat gesagt, wir haben ja alles richtig entschieden. Er hatte auch Bauchschmerzen, dass er es selber vielleicht in der Live-Situation nicht gesehen hat, aber die Entscheidungsfindung über den VAR hat ja zumindest keine komplett falschen Ergebnisse gebracht. Aber trotzdem nochmal die Frage. Also es ist nicht falsch, aber das andere wäre vielleicht auch nicht falsch gewesen. Also diese Graubereiche, die es dann eben trotzdem gibt, die können wir ja auch nicht minimieren. Schwarz und weiß ist es ja in vielen Situationen nicht. Handspiel zum Beispiel, weiß ja auch keiner mehr. Wie grau kann es da sein?
Ich find's ja bei Abseits noch besser. Ja, also ich finde es ja bei Abseits klarer formuliert. Es ist entweder Abseits oder es ist kein Abseits. Und wenn der Stürmer einfach 5 Millimeter drinsteht, dann steht er 5 Millimeter im Abseits. Ja. Aber das, was ich schwierig finde, ist dann, wenn es eben heißt, es ist nicht eindeutig genug, um es zu überprüfen, das Foulspiel im Strafraum. Ja, da werde ich dann emotional. Ja. Also das ist dann so eine Sache. Ich bin dann schon der Meinung, dass man sich vielleicht auch noch einen Ticken öfter anschauen könnte, wenn es um Foul oder Hand geht im Strafraum. Ja, weil es sich oftmals wirklich schnell aufklären lässt. Mhm. Schneller als beim Abseits.
Vor allen Dingen, weil ja auch, selbst wenn man Toleranzbereiche festlegt, dann auch da nachher wieder die Frage kommen würde, ja, wir waren nicht mehr in der Toleranz, aber es war doch nur ein Millimeter außerhalb der Toleranz. Muss man da dann nicht vielleicht noch toleranter sein? Das ist ja auch eine Diskussion, die dann irgendwo sich ins Unendliche wahrscheinlich erstrecken wird.
Ja, es ist tatsächlich, wir drehen uns so ein bisschen im Kreis. Also es wird nach wie vor Diskussionen im Fußball geben, ob mit VAR oder nicht. Das hat sich überhaupt nicht geändert aus meiner Sicht. Es wird diese Diskussionen immer weitergeben. Und ja, ist auch schön, dass es da immer Stoff gibt. Ich bin auch ein sehr emotionaler Mensch. Ich glaube, das hört man ab und zu. Insofern, ich finde das gut, wenn auch solche Interviews geführt werden. Nur da jetzt Leuten zu unterstellen, sie hätten Lack gesoffen. Ich bin mir auch sicher, dass da noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. Ich denke, da kommt ein bisschen was nach.
Also du siehst in Steffen Baumgart jetzt nicht unbedingt den Verfechter des reinen Fußballs, der reinen Lehre sozusagen. Den Kämpfer für das Gute, den Robin Hood des Fußballs.
Ja, ich, wie gesagt, ich kann sowas verstehen. Ja. In so einer Situation, Find das auch gut. Find das auch gut, wie er die Dinge angeht. Mhm. Ab und zu ist er ein bisschen drüber, der gute Mann. Und dann ist das Ganze auch wieder gut.
Aber auch da haben wir natürlich dann was zu reden, haben wir was zu schreiben. Das ist von daher dann ja auch genau wie der VR eine Sache, die irgendwo dazugehört und die dann auch dieses Unterhaltungsbusiness dann so ein bisschen am Leben hält. Aber ich habe noch einen Vergleich gelesen, den fand ich auch ganz nett. Der VR so ein bisschen wie der Finanzbeamte im Fußball, diese Paragraphenreiterei. Aber es sind Regeln, die müssen eingehalten werden.
Das Einzige, wo ich den Gegnern tatsächlich recht gebe, was schwierig geworden ist, das hat auch Didi Hamann gesagt, dass man dem Fußball die Emotion, die Leichtigkeit nimmt, beim Torjubel zum Beispiel, ja. Ich weiß nicht, ob man das noch irgendwie in irgendeiner Form optimieren könnte. Ist schwierig. Ja, aber also ich habe jetzt so viele Spiele mittlerweile mit VAR kommentiert und ich finde, dass sich auch im Ablauf tatsächlich vieles verbessert hat, auch international. Also ich kommentiere zum Beispiel viel Spanien. Es ist vieles schneller geworden, aber auch da gibt es im Übrigen in La Liga oftmals Diskussionen. Oftmals ist es dort so, dass unverständlicherweise der VAR in deutlichen Situationen nicht eingreift. Ja, also wie gesagt, ich glaube schon, dass der Fußball gerechter geworden ist. Ich glaube schon, dass es dem Fußball was gebracht hat. Und ich glaube, dass der Aufschrei riesengroß wäre, wenn der VAR plötzlich weg wäre und dann ungerechte Situationen entstehen. Ich glaube, da wird es dann wieder richtig laut werden. Du wirst die Diskussionen immer haben im Fußball, das ist auch gut so. Es ist nicht so, wie in anderen Sportarten, dass die Emotion komplett gekillt ist. Das finde ich auch nicht richtig, den Vergleich. Ich kann beide Seiten verstehen, aber ich bin ein Verfechter des VAR.
Und mal gucken, wann kann Kwasniok, Polanski, Lieberwirt, der ja auch mit Kaiserslautern am Wochenende sich sehr echauffiert hat, oder Baumgart, dann auch wieder in die komplett andere Richtung schwenken. Manchmal ist auch so ein bisschen Populismus dabei. Aber wenn du den internationalen Vergleich noch angesprochen hast, hast du den Eindruck, dass das woanders anders diskutiert wird oder dass vielleicht auch die Entscheidungsfindung da vielleicht in Deutschland nochmal speziell besser, schlechter, wie würdest du es vergleichen? Oder würdest du sagen, ist es im Grunde die gleichen Probleme an allen Ecken und Enden in jedem anderen Land genauso?
Na, das ist aber kulturell, glaube ich, ein kulturelles Ding. Also in Deutschland muss alles hundertprozentig passen und da können wir jetzt stundenlang reden, ja. Also das ist ja das Gleiche wie die Aussprache fremder Namen, ja. Da wird in Deutschland ganz, ganz großer Wert draufgelegt und wenn eine Silbe nicht hundertprozentig so richtig ist, da gibt es dann Krisensitzungen. Mal überspitzt formuliert, hör dir mal einen englischen Kommentator an, einen französischen, einen spanischen, einen italienischen, da wird das nicht ganz so streng genommen. Und genauso ist es dann auch wieder mit dem VAR in Deutschland. Es muss alles hundertprozentig passen. Wir sind ganz genau in Deutschland und da muss das alles wunderbar funktionieren und da hat das alles wunderbar zu passen. Und wenn das nicht so ist, dann gibt es die große Diskussion. Aber das ist ein kulturelles Problem, glaube ich.
Die Bürokratisierung des Fußballs, so ist, könnte man es vielleicht auf den Punkt bringen. Aber der VAR ist nicht schuld dran, dass die Bundesliga im internationalen Vergleich dann eher nicht ganz so euphorisch gefeiert wird wie La Liga oder eben vor allem die Premier League.
Na, da sollten sich die Entscheider in Deutschland langsam ein bisschen Gedanken machen, weil Also im Vergleich, also sportlich gesehen, wird es langsam ein bisschen dünn aus deutscher Sicht, wenn die Bayern nicht werden.
Ja, im internationalen Vergleich, aber die Attraktivität der Bundesliga leidet ja dann auch ein bisschen unter den Bayern. Nicht an der Millimetermesserei des VAR, sondern an dem Metermachen der Bayern, die ja sogar Meter machen, wenn sie eigentlich gar nicht Meter machen sollten.
Ja, aber ich bin geneigt zu sagen, das war doch eigentlich immer so, mit ein paar kleinen Ausnahmen, es ist bitter. Also, es ist wirklich bitter. Ja,
für dich als Blauen sowieso.
Ja, das sehe ich jetzt ganz neutral. Ich glaube, dass Spannung der Bundesliga wirklich gut tun würde, aber die ist halt nicht da. Also wenn du schon Elfmeter ohne Torwart bekommst und dann ja. Also es ist immer das Gleiche irgendwie. Das ist tatsächlich nicht besonders attraktiv da an der Spitze. Ich finde da auch schwer eine Lösung. Also es ist wirklich so Murphy's Law. Wenn die Bayern mal patzen, dann folgen alle anderen. Leverkusen hat mal kurz eine Ausnahme gemacht, aber ja. Also es ist tatsächlich bitter für die ganze Bundesliga.
Hätte der VAR nicht entschieden, hätte es vielleicht spannender sein können. Nein, absolut. Das ist jetzt auch polemisch, aber nee, aber wie erklärst du dir das, dass die anderen dann immer schwächeln? Jetzt sogar da, also ich meine, sie kassieren ein 2-2, verlieren 2 Punkte, die Konkurrenz spielt gegen den HSV, die Dortmunder spielen 1-1 und Leipzig patzt gegen Hoffenheim. Also ich meine, wenn du ein Spitzenteam bist, musst du eigentlich gegen die beiden punkten. Dreifach.
Ja, also bei Dortmund finde ich es nochmal bitterer, aber das war in den letzten Jahren immer so. Ich weiß nicht, was beim BVB tatsächlich nicht funktioniert. Sie probieren es jedes Jahr aufs Neue, sind da auch immer sehr hoffnungsfroh vor der Saison, aber irgendwie, ja, irgendwie sind sie abgehängt, das muss man so sagen. Hoffenheim sehe ich tatsächlich gar nicht so schlecht, also gegen die kannst du auch mal verlieren. Ich finde, da hat sich viel getan bei der TSG. Den kann man teilweise ganz gut zuschauen. Und da kannst du dann auch mal ein Spiel verlieren. Das finde ich jetzt gar nicht mal so krass, aber dass natürlich beide dann beide patzen, ist bitter.
Ja. Nachdem sie vor allen Dingen die Leipziger ja in den Wochen vorher dann wieder diesen Turnaround eigentlich geschafft hatten, nach der 0-6-Niederlage gegen Bayern zum Start und dann hinten auch sehr sicher standen, ja kaum noch Gegentore kassiert haben und dann gleich 3 eben
im Spiel. Spätestens nach diesem Spiel, Entschuldigung, wenn ich da reingehe, spätestens nach Bayern-Leipzig. Ja, jetzt sind wir mal ehrlich, da hat jeder gewusst, dass jetzt Leipzig nicht der Bayernjäger sein wird in dieser Saison.
Wer ist es denn? Ich meine, Jäger ist ja auch sehr relativ dann bei dem 6-Punkte-Abstand jetzt schon.
Es gibt ihn nicht. Sie können sich nur selbst schlagen.
Sie waren ja drauf und dran. Manuel Neuer patzt. Passiert ja normalerweise auch nicht.
Ja, gut. Ich sag mal so ein bisschen auch über dem Zenit. Der muss auch selbst aufpassen. Auch da könnte man jetzt eine Stunde referieren. Der muss jetzt natürlich auch selbst aufpassen, dass er das jetzt nicht überzieht. Glaube ich, er hat alles erreicht, was man erreichen kann. Ist schwierig. Also er hat viel Kredit zu verspielen. Irgendwann sollte er vielleicht mal drüber nachdenken, am Tegernsee dann ein bisschen lockerer zu machen. Also das ist meine Meinung zu Manuel. Ne? Aber es gibt keinen Bayernjäger in dieser Saison. Sie können sich nur selber schlagen. Die Verletzungen, die können natürlich noch eine Rolle spielen. Da kann sich vielleicht noch was ändern, wenn das eine oder andere Team da Glück oder Pech hat in dieser Hinsicht. Aber ansonsten kann ich mir nie vorstellen, wer die Bayern aufhalten soll dieses Jahr.
Zumal sie ja auch Tore schießen, die man eigentlich nicht schießen kann. Dieses Tor von Diaz. Erstmal ist die Szene eigentlich geklärt. Da hat keiner mehr wirklich mit gerechnet. Man denkt, der Ball rollt ins Aus. Dann holt er sich den da noch, kratzt den von der Linie, springt auch noch mal wieder auf und schießt aus einem Winkel, wo andere Leute sagen würden, um Gottes Willen, der kann nie im Leben ins Tor gehen. Aber es klappt.
Ja, auch das Kane-Tor neulich. Das ist PlayStation. Geht eigentlich nur auf der PlayStation, aber die Bayern bringen es halt auch auf den Platz.
Sie machen es einfach. Aber was man sagen muss, was man Union dann zugutehalten muss, sie haben es ja tatsächlich geschafft, den Bayern doch zumindest ein bisschen Paroli zu bieten. Wie übrigens ja auch Köln in der ersten Hälfte im Pokal. Also wenn du sehr hoch verteidigst, Risiko eingehst, dann kannst du die Bayern tatsächlich noch überraschen. Zumindest zeitweilig.
Zeitweilig ja. Über 90 Minuten nicht, glaube ich nicht. Ja, sie haben jetzt mal einen Ausrutscher sich erlaubt. Ich muss ehrlich gesagt mal nachschauen. Nächste Gegner, den habe ich gar nicht auf dem Blatt, bei den Bayern. Das muss ich kurz mal checken. Ich glaube, dass der dann tatsächlich dafür bluten muss.
Das sind die Freiburger. Der nächste Gegner.
Ja. Wow. Ja. Ja.
In München. In München, genau. Also da rechnest du wieder
damit. Ist alles dazu gesagt.
Alles gesagt, okay.
Auch wenn Freiburg, und das muss ich dem SC zugute halten, es in Vergangenheit den Bayern sehr oft sehr schwer gemacht hat. Aber ich glaube, diesmal könnte das schwierig werden.
Und wenn du sagst, bluten, jetzt haben die Bayern an der Alten Försterei eben dieses 2-2 kassiert. gut, es ist nichts angebrannt, man hat das weggesteckt, es wird keine Unruhe geben in München, davon können wir, glaube ich, Stand jetzt mal ausgehen. Aber im Dezember gibt es ja diese Neuauflage dann nochmal wieder im Stadion an der Alten Försterei, dann im Pokal. Glaubst du, das wird vielleicht für dieses K.O.-Spiel dann irgendwas ausrichten in irgendeine Richtung, vielleicht dann auch eher in diese Gnade den Gott, jetzt den Unionern, dass die Bayern sagen, so nicht nochmal, vor allen Dingen nicht im Pokal.
Ja, es ist doch im ersten Moment mal ganz menschlich. Ja. Also die Bayern dominieren alles, sind auch in der Champions League echt stark unterwegs. Was ich ihnen tatsächlich auch nicht so in dieser Form zugetraut hätte in dieser Saison. Und dann ja, jetzt pass mal auf, du spielst erst gegen Paris. Dann fährst du zur Union Berlin, das ist doch ganz menschlich, dass da mal irgendwo das ein oder andere Prozent da mal fehlt. Völlig menschlich, und dass die nicht jedes Spiel 5-0 gewinnen, ist auch klar. Aber ich glaube, dass sie sich dann nach so einem Spiel tatsächlich wieder extrem zusammenreißen. Und also ich glaube nicht, dass es nochmal im Pokal zu einem Unentschieden kommt. Kann mich auch täuschen, vielleicht wird es auch ganz spannend, aber ich glaube nicht, dass es so ist.
Also in dem Fall auch Steffen Baumgart jetzt mit der dekodierten Bayern-DNA nicht der Retter des Fußballs.
Eher nicht.
Retter der Spannung für die internationale Vermarktung. Aber hast du für die internationale Vermarktung, wo ja dann eben diese Langweiligkeit der Liga eine sehr zentrale Rolle spielt und die Bayerns ja auch zum Problem dann erklärt haben, gesagt haben, wir nehmen da viel zu wenig ein. Hast du eine Lösung oder eine Idee, wie man dieses Problem lösen könnte? Ich meine, die Bayern ausgliedern funktioniert auch nicht.
Geld. Geld wird vieles lösen. Ja. Und in Deutschland versucht man seit Jahren einen Sonderweg zu gehen, den andere nicht gehen. Also Stichwort 50+1. Ja. Gibt viel für, viel wieder. Keine Frage. Ich kann die Leute verstehen, die den traditionellen Fußball bewahren wollen. Mhm. Aber ist das wirklich noch so? Ist dieser Fußball noch traditionell? Es geht um Millionen in der Bundesliga. Und ob ich ein paar Millionchen mehr bekomme von irgendeinem Gönner, Investor, was auch immer, macht das dann den großen Unterschied? Klar, die große Gefahr ist, wenn du das kippst, dann läufst du Gefahr, dass du an einen zwielichtigen Investor, Gönner, wie auch immer kommst, dem dann irgendwann die Kohle ausgeht und dann ist die Lizenz weg, was auch immer. Klar, diese Gefahr besteht, überhaupt keine Frage, aber die Gefahr besteht auch in England, die Gefahr besteht in Frankreich, in Spanien, in Italien. Und da muss der deutsche Fußball wirklich aufpassen, dass ihm nicht der Rang abgelaufen wird international, auch was die Nachwuchsförderung angeht. Ja, also was da für Möglichkeiten bestehen, wie viele Millionen in diesen Ländern auch in die Nachwuchsförderung gesteckt wird. Ich weiß nicht, ob das noch der richtige Weg ist, den man in Deutschland da verfolgt. Muss jeder für sich selber beurteilen, was ihm wichtig ist. Aber es wird nicht dazu führen, dass Deutschland Fußball auf Dauer attraktiver wird.
Jetzt sagen ja viele, weil sie eben auch Vereinen anhängen, die jetzt um den Meistertitel sowieso in der Regel nicht mitspielen und international jetzt auch nicht die Rolle spielen. International ist mir egal, ich möchte am Wochenende meine Mannschaft sehen, ich möchte die Bundesliga sehen, gerne auch als ja quasi abgeschlossenes System. Nur die Bundesliga für sich. Kann sich aber der deutsche Fußball, also als DFB, dann auch mit Blick auf die Nationalmannschaft natürlich nicht dann wirklich bieten lassen.
Nee, sicher nicht. Also wie gesagt, die Nachwuchsarbeit, die wird nicht besser werden. Klar gibt es immer wieder Gegenbeispiele. Klar gibt es immer wieder mal einen Ausreißer nach oben international. Aber man sieht schon, dass die Schere weiter auseinander geht. Und du musst, wie gesagt, die Nachwuchsarbeit professionalisieren, weil du sonst einfach die Nachwuchsstars nicht mehr bekommst. Das hängt alles mit viel Kohle zusammen, und es machen ja andere Sportarten in Deutschland auch nicht so. Ja, der Basketball, ja. Eishockey. Eishockey hat jetzt nicht so wenig gemacht in den letzten Jahren. Klar ist es immer noch eine Randsportart, aber Silbermedaille bei Olympia, ne, also das war jetzt auch nicht so verkehrt. Insofern, ja, also andere Sportarten schlafen nicht und vor allem muss der Fußball aufpassen. Es gibt boomende Sportarten in Deutschland. Mhm. Und wenn wir jetzt mal 10, 15 Jahre zurückdenken, wer hätte sich gedacht, dass plötzlich junge Menschen rausgehen auf den Platz und American Football spielen? Ja, wer hätte das gedacht, dass das oder Basketball einen Zulauf bekommt? Ich glaube, dass dem Fußball immer mehr junge Leute dann auch in diese Richtung fehlen. Ja? Mhm. Man muss echt aufpassen. Es muss attraktiv bleiben für die Leute. Sie müssen da gerne zuschauen. Und wenn sie irgendwann nicht mehr gerne zuschauen und das nicht mehr verfolgen, weil es langweilig ist und weil der deutsche Fußball auch international nicht mehr konkurrenzfähig ist, dann wird es gefährlich. Und da sind wir an einem ganz, ganz kritischen Punkt momentan.
Weil du Football ansprichst, was beim Football viele feiern, würden sie beim Fußball komplett in die Hölle verbannen, weil das geht nicht. Fußball ist unser Fußball, das war immer so. Das ist dann auch immer dieses sehr rückwärtsgewandte, obwohl man bei anderen Dingen gerne in die Zukunft guckt und eben andere Dinge auch als Zukunft erklärt.
Nur ja, vor allem die gleichen Leute, vor allem teilweise die gleichen Leute. Komplett. Ja, das ist Doppelmoral.
Ja. Mal gucken, ob wir die irgendwo gelöst kriegen. Lass uns noch in Richtung Wolfsburg gucken. Und zwar auf die Trainerentlassung natürlich, Paul Simonis, der da jetzt nach 4 Monaten gehen wurde. Übrigens wieder nach einem Spiel gegen Werder Bremen. Die haben jetzt schon Erik ten Hag in Leverkusen rausgeschossen. Die haben Gerardo Seoane in Gladbach rausgeschossen. Und jetzt schon den dritten. Also Werder ist der Trainerkiller, obwohl sich das natürlich bei Paul Simonis auch schon angedeutet hat.
Man munkelt, dass in Verhandlungen mit dem VfL Wolfsburg der SV Werder Bremen immer ein Thema ist. Ja, wann ist das nächste Spiel? Nein, also das ist tatsächlich extrem. Aber sie sind jahrelang einen Weg gegangen. Ich habe es mir herausgesucht. Sie sind jahrelang einen Weg gegangen, wo sie immer wieder namhafte Trainer geholt haben oder relativ namhafte Trainer. Jetzt haben sie das mal geändert vor dieser Saison. Ich bin ganz ehrlich, mir hat Paul Simonis nichts gesagt vor dieser Saison, kannte ich nicht. Ja, sie haben es probiert, es hat nicht funktioniert und sie sind natürlich jetzt in einer Situation, wo es spitz auf Knopf ist. Also es sind einige Mannschaften da unten drin, wo es sehr eng ist, ist auch sehr ausgeglichen da unten in der Tabelle. Schau dir Mainz an zum Beispiel, ja. Auch da, die sind nah dran. Sehr, sehr spannend, der Abstiegskampf momentan in der Bundesliga und da musst du natürlich was tun. Ich kann das schon nachvollziehen, diesen Trainerwechsel. Aber für die große Kontinuität auf dem Trainerposten ist der VfL Wolfsburg jetzt in den letzten Jahren nicht wirklich bekannt.
Nee, 2021, Oliver Glasner hat sie dann noch in die Champions League geführt, hatte dann den Verein verlassen. Danach kamen die von dir schon angerissenen Nachfolger, 4 Stück, bis jetzt Paul Simonis kam, Marc van Bommel, Florian Kohfeldt, Nico Kovac, Ralf Hasenhüttl. Also alle, die damals, beispielsweise Kohfeldt, da ja so ein Upstart war und als großes Trainertalent galt und dann so einen kleinen Karriereknick da erlebt hat. Kovac, gut, der ist dann hochgefallen und bei Borussia Dortmund dann jetzt gelandet. Und Ralf Hasenhüttl, ja gut, der ist da auch eher frustriert dann nachher weggegangen, weil das, was er sich vorgenommen hatte, in dem Verein nicht möglich war. Paul Simonis hatte ja auch große Ziele, wollte Europa mit den Wölfen wieder angreifen. Jetzt war der relativ unerfahren. Go Ahead Eagles Deventer, damit hat er den Pokal in die Niederlanden gewonnen. Ich gebe es auch zu, mir hat der Name auch nichts gesagt und ich habe mich auch schwer getan, in den letzten Monaten ihn mir zu merken. Gut, jetzt brauche ich ihn mir vielleicht nicht mehr merken, aber hat er sich da auch dann vielleicht nicht einfach übernommen? Hat er sich da selbst zu viel zugetraut oder war es vielleicht auch die Chance, die er einfach nutzen musste, die du als Trainer nutzen musst, wenn du diese Möglichkeit hast, musst du es machen?
Ja klar, also es ist ja logisch, also wenn du dann das Angebot aus der Bundesliga bekommst, dann einfach ein paar Meter weiter nördlich dann zu trainieren, dann musst du das machen, dann musst du das versuchen, es hat nicht funktioniert. Der wird jetzt vermutlich wieder irgendwo in die Niederlande zurückgehen. Ich glaube, dass jetzt wieder ein namhafterer Trainer dann in Wolfsburg aufkreuzen wird.
Ist meine Vermutung. Ja, schon ein paar Namen genannt. Urs Fischer ist im Gespräch, Tim Walter, der Ex-HSV-Trainer, sind ja alle momentan dann auch ohne Job, die beiden. Thomas Reis, im Moment noch bei Samsung Spor in der Türkei aktiv. Auch der in der Verlosung, also du glaubst, in die Richtung wird es gehen?
Ja, Trainermarkt ist momentan, ich habe mir da auch Gedanken gemacht, ja. Trainermarkt ist momentan echt übersichtlich irgendwie. Also die ganz großen Namen sind auch nicht so auf dem Markt tatsächlich. Aber ich denke schon, dass es jemand sein wird, den man in der Bundesliga kennt.
Aber ist es wirklich nur der Trainer bei Wolfsburg? Wenn du ihn über Jahre hinweg diese Kontinuität nicht reinkriegst, dann muss ja auch irgendwo in der Mannschaft was nicht stimmen und vor allen Dingen auch in der sportlichen Führung. Man zählt ja da auch jetzt schon Christiansen, den Geschäftsführer, an, der da eine Denisierung des VfL Wolfsburgs angeblich betrieben haben soll, die aber der Mannschaft jetzt nicht geholfen hat. Den Kader hat er eher aufgebläht als reduziert. Sebastian Schinzelotz muss man da noch mit in die Verantwortung nehmen. Also die stehen ja auch arg in der Kritik. Und vor allen Dingen soll Christiansen in die Mannschaftsaufstellung reingeredet haben. Inwieweit das jetzt stimmt, das können wir natürlich aus der Entfernung schwer sagen. Aber glaubst du, dass da in der sportlichen Führung sich nicht vielleicht auch was ändern müsste?
Du, ich drehe mich mal um. Schau mal, so ungefähr 60 Kilometer in diese Richtung. Da hast du einen Verein angesprochen, der mir sehr nahe steht. Da ist es seit Jahren so, dass man keine sportliche Kompetenz hat in der Führungsebene. Ja, das ist natürlich ein großes Problem. Um Gottes Willen, ich habe mir da jetzt jemand falsch versteht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass da keine sportliche Kompetenz da ist, aber es hat natürlich dann, wenn es derartige Fluktuationen gibt, natürlich schon auch was mit der sportlichen Leitung zu tun. Das ist klar. Vielleicht sollte man da auch mal irgendwo einen gewissen Cut machen beim VfL Wolfsburg, um da mal wieder in die richtige Richtung zu gehen.
Sportvorstand Fabian Wohlgemuth von Stuttgart soll abgeworben werden. Das ist auch so eins dieser Gerüchte, die man da aus Wolfsburg.
Das wäre natürlich ein Ding, ne? Also das wäre schon gewaltig. Die Frage ist nur, wir haben auch gesehen, VW ist so ein bisschen in der Krise.
Ja.
Wie sehr ist es möglich, da jetzt tatsächlich große Namen zu holen, viel Geld auszugeben? Das könnte dem VfL Wolfsburg in dieser Saison, die Automobilkrise, die könnte dem VfL Wolfsburg schon so ein bisschen zum Verhängnis werden.
Zumal du, selbst wenn du investieren könntest, im Winter natürlich auch Schwierigkeiten hast, dann den Kader so zu verstärken, dass das, was da im Moment nicht drin ist, dann da reinkommt. Also von daher, das ist auch nicht der leichteste Job. Und vor allen Dingen, Wohlgemuth, warum sollte der? Also hat familiäre Verbindungen in den Norden natürlich. Das würde wahrscheinlich familiär gut passen. Aber sportlich hat er bei Stuttgart eigentlich, glaube ich, nichts auszustehen im Moment und die größeren Möglichkeiten.
Nee, also da müsstest du schon mit den Geldscheinen ein bisschen winken, glaube ich. Und ob das so möglich ist, weiß ich nicht. Also.
Dann sind wir mal gespannt, was da kommt. Übrigens, Trainerfrage in der Bundesliga natürlich immer aktiv diskutiert. Simone ist sicherlich nicht der Letzte, der gehen musste. Jetzt will ich nicht von dir verlangen, dass du in die Glaskugel sagst und sagst, wer ist der Nächste, der fliegt. Aber frage ich trotzdem. Blessin in St. Pauli, 7 Niederlagen in Folge. Ich glaube, an dem werden sie festhalten. Und Sandro Wagner in Augsburg, wie lange sitzt der noch sicher im Sattel? Man sieht oder hört aus Augsburg, dass gesagt wird, es geht in die, also wir erkennen was sich bewegt.
Also mal sind 2-3 in Stuttgart. Ja, das ist okay, oder? Also ich finde, ich fand es jetzt nicht so schlecht, rein vom Ergebnis her. Ja. Ja, also ich glaube nicht, dass Wagner der Nächste ist. Das glaube ich tatsächlich nicht, weil das schon, man hat da ja in den letzten Wochen immer wieder Experten gehört, die sich zu Sandro Wagner geäußert haben, die gesagt haben, er ist vielleicht ein bisschen schlecht beraten, wenn er in der Öffentlichkeit viel Gas gibt, aber so hinter den Kulissen gilt er schon als großer Fachmann und als Analytiker dementsprechend. Ich glaube schon, dass die nach wie vor was von Sandro Wagner halten in Augsburg. Glaube nicht, dass das der Erste sein wird da unten drin. Ja, St. Pauli. In Heidenheim wird es keinen Trainerwechsel geben.
Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, da können wir drauf wetten.
Ja.
dann warten wir es einfach ab und werden sicherlich in der nächsten Zeit noch den einen oder anderen Trainer diskutieren müssen dürfen hier im FIFA Pitch Podcast. Ich sage heute auf jeden Fall vielen Dank an Tobi Fischbeck von der Zone. Danke, Tobi, dass du da warst.
Ja, sehr, sehr gern.
Jo, so war's.
FIFA Pitch, der Fußballpodcast. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.